Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.
Heute mit Bernhard Kick. Rotkreuzler, Rettungsdienst und sein ganzes Leben schon in der Musloh daheim. Ja, lieber Bernhard, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und uns ein paar Einblicke auf dich als Rotkreuzler, als Rettungssanitäter gibst und einfach ein herzliches Willkommen im Weiden-Podcast.
Dankeschön, bin gerne gekommen.
Ja, lieber Bernhard, da wollen wir auch gleich mal tiefer fragen. Du bist jetzt seit 42 Jahren Mitglied beim Roten Kreuz. Schon also fast dein ganzes Leben. Und engagierter Rettungssanitäter, hast dich Führungsaufgaben übernommen bis zum Wachleiter von der Rettungswache. Und seit wenigen Wochen bist du jetzt im Ruhestand. Konntest du die Ruhe denn schon genießen?
Ja, ich bin in der Eingewöhnungsphase. Aber nichtsdestotrotz, ich lasse mich immer wieder einmal auch natürlich beim BRK schauen. Ich gehe ja leidenschaftlich auf die Spiele vom EV Weiden. Dementsprechend mache ich ja da auch Sanitäter und somit bin ich schon wieder eingebunden damit.
Okay, also es lässt dich nicht ganz los. Und begonnen hat es 1982. Wie bist du denn zum Roten Kreuz gekommen? Was war denn da der Anlass?
Da muss ich vielleicht noch früher anfangen.
Ja.
Warum auch immer, ich weiß es nicht, es war so in mir. Ich habe schon immer eigentlich das Gefühl gehabt, was Soziales zu machen. Irgendwie hat mich schon der Gedanke getragen, gehst zum BRK, machst Rettungsdienst, kann ich das überhaupt, Rettungsdienst, die Frage. Irgendwann habe ich dann mal die Sache beim Schopf gepackt und durch einen Bekannten habe ich gehört, an diesem Abend ist der sogenannte Kameradschaftsabend, sprich Ausbildungsabend beim BRK. Das war 1982. Warum denkt, da gehst du jetzt mal hin. Gesagt, getan. Ich bin auch gleich angesprochen worden. Dementsprechend ist natürlich die Sache drauf gekommen. Stellst du das vor, willst du bei uns bleiben? Habe ich gesagt, ja. Und ist mir gleich unterbreitet worden, dass natürlich das Ganze auch mit Ausbildungen einhergeht. Ansonsten gibt es keine Aufnahme in der Bereitschaft, damals nur Sanitätskolonne Weiden. Ich habe das Ganze auf mich genommen, die Grundausbildungen wie Sanitätsdienst, auch der Betreuungsdienst gehört damit dazu in den kleinen Zügen, die Funkausbildung, die ganzen Grunddienste halt dann und somit dann nach einigen Wochen der ganze Promporium ungefähr, ich sage jetzt mal, hat vielleicht ein halbes Jahr gedauert mit den sämtlichen Grundausbildungen und dann war ich Sanitäter.
Das war aber alles ehrenamtlich, oder?
Ja, alles ehrenamtlich, ganz klar. In dieser Schiene gibt es kein Hauptamt. Mir hat das Ganze natürlich dann schon interessiert. Ich bin gerne ins BRK gegangen. Mir hat die ganze Sache schon was gegeben, dass ich gesagt habe, Mensch, da kann man sich verwirklichen und. Ich habe noch andere Ausbildungen noch abgeschlossen. Zum Beispiel der nächste nach dem Sanitäter, das ist heute noch so, nach der Sanitätsausbildung, das ist der sogenannte Rettungsdiensthelfer. Der Unterschied zum Sanitäter, zum Rettungsdiensthelfer ist das, dass man dann schon langsam in den Rettungsdienst reinkommt. Dann lernt man schon Geräte kennen und. Ja.
Und dann bist du schon mitgefahren quasi, oder?
Bin ich mitgefahren und zwar als sogenannte dritter Helfer. Weil man braucht ja auch eine Ausbildung, dass man mit auf dem Rettungswagen mitfahren darf. Und wenn einer nur mal eine Sanitätsausbildung hat, das geht überhaupt in der heutigen Zeit gar nicht mehr. Da braucht man schon fundiertes Wissen und auch natürlich die Einsatzerfahrung. Dementsprechend fahren bei uns und auch jetzt zu den Auszubildenden auch Auszubildende mit, die als dritte Hälfte fungieren. Die brauchen am Anfang, sage ich mal, nur zuschauen. Die brauchen gar nicht tätig werden. Dafür sind die ausgebildeten Sanitäter am Auto oben und haben dementsprechend die Verantwortung.
Also das ist auf jeden Fall ein Beruf oder eine Berufung, die viel mit Erfahrung zu tun hat, neben dem Wissen und der fundierten Ausbildung.
Auf alle Fälle. Ich sage immer, wer sich arrangieren möchte im Rettungsdienst, der kommt in dieser Zeit, solange er Rettungsdienst macht, von den Lernern nicht raus. Was wir jährlich vor Neuerungen haben an Gerätschaften, an Einweisungen, an neuen Reflexionen, was auf uns einkommt, das muss gelehrt und gelernt werden. Also eine Ruhephase gibt es dann mit Sicherheit nicht.
Und du hast natürlich dann irgendwann, ist der Weg dann in den Hauptberuf gegangen? Was hast du vorher beruflich gemacht?
Ich habe ein Handwerk erlernt. Es ist richtig, aber das Handwerk hat mich eigentlich nie so angesprochen. In dieser Zeit, wo ich noch gelernt habe, habe ich schon ein wenig geschielt, sage ich mal, zum Rettungsdienst hin. Das war eigentlich schon damals mein Ansinnen. Und wenn ich nochmal anknüpfen darf an die Sache Rettungsdiensthelfer, dann ist natürlich eine Phase gekommen, in der ehrenamtlichen Zeit natürlich noch, wo man sagt, so, jetzt möchte ich noch aufsatteln. Und zwar auf den sogenannten Rettungssanitäter. Der Rettungssanitäter beinhaltet dann ein vierwöchiges Klinikpraktikum, das man auch ehrenamtlich absolvieren muss, ganz klar. Das BRK zahlt das Ganze. Es ist schon in Ordnung so, aber man muss natürlich seine Freizeit opfern. Dementsprechend habe ich in diesem Jahr, wo ich das absolviert habe, 4 Wochen Urlaub nur für das Klinikpraktikum geopfert. Das habe ich auch gerne gemacht. Und hinterher war doch einmal recht eine happige Prüfung abzulegen. Und dann war ich Rettungssanitäter. Und das war damals der Stand, Rettungssanitäter, zum Vergleich mit der Hauptamtlichkeit, die haben auch keine höhere Ausbildung, damals gab es noch keine höhere Ausbildung gehabt und ich war auf dem Stand des Hauptamtlichen. Es war dann Glück, sage ich jetzt einfach einmal, dass eine Stelle vom BRK ausgeschrieben wurde im Rettungsdienst. Ein Kollege wechselte nämlich damals zur Rettungsleitstelle. Eine Stelle war frei, ausgeschrieben. Ich habe mir gedacht, ich bewirb mich jetzt mal, schauen wir mal, was wird. Als ganz junger Rettungssanitäter, wo ja andere schon länger dabei waren, aber ich probiere es einfach mal. Ich habe es probiert, ich habe mich beworben und ich bin damals auch eingestellt worden. Ich war damals sehr stolz, als Hauptamtlicher beim BRK zu sein dürfen und ich bin es heute noch eigentlich, weil es ein sehr schöner und lehrreicher Beruf ja ist. Ja, und als nächstes ist dann der sogenannte Rettungsassistent gekommen und jetzt sind wir dabei, dass der Rettungsassistent eigentlich das erste Mal ein Berufsbild ist. Der Rettungssanitäter ist kein Berufsbild, das erreicht man alles noch in der ehrenamtlichen Phase, aber dann ab Rettungsassistent oder in der jetzigen Zeit der ganz neue Beruf, der Notfallsanitäter, ist ehrenamtlich nicht mehr zu erreichen. Da sind nämlich 3 Jahre Lehrzeit dabei.
Ah ja, also es professionalisiert sich in dem Sinn auch, weil man sagt, man muss neben den ehrenamtlichen Ausbildungsstufen halt auch die hauptamtliche Ausbildung ermöglichen, dass einer das als Ausbildung macht. Das gab es früher quasi gar nicht zur Ausbildung. Also nur über diese Stufen, die du gerade gesagt hast.
Über die Stufen, ja. Oder es gab natürlich auch einmal, dass jemand, wenn das der Kreisverband haben wollte, gesagt hat, Kollege, ich stelle dich ein, aber du musst diese Prüfung noch absolvieren.
Jetzt musst du uns nur noch verraten, in welchem Handwerk du tätig warst.
Ich habe damals bei der Flachglas Weiden Betriebsschlosser lernen dürfen. Und wenn ich sage dürfen, die Flachglas Weiden war ja damals einer mit, sage ich jetzt einmal, von den 3 besten Ausbildungsbetrieben in Weiden. Ich habe sehr viel dort gelernt. Wenn ich das natürlich verglichen habe mit anderen Kollegen in der Berufsschule, die wohl bei niedergelassenen, kleineren Betrieben gearbeitet haben, die waren schon handwerklich eigentlich besser drauf wie wir, aber wir in den Lehrwerkstätten haben wir natürlich alles, die ganzen Feinheiten gelernt und natürlich die dann bei der Prüfung bestens umsetzen können. Das war unser Vorteil.
Okay, also auch richtig praktisch fähig, könnte ich nicht. Dann bin ich froh, dass es Leute gibt, die das noch können. Du hast, wenn man den Rettungsdienst anschaut, das ist ja ein Beruf, der, du hast es gesagt, man muss immer lernen, aber der auch jeden Tag, wo man früh, wenn man reingeht oder abends in die Nachtschicht, man weiß ja nie, was einen erwartet. Das ist ja immer, man hat aufwühlendes, emotionales, manchmal auch dramatisches Erlebnis, wahrscheinlich auch manchmal sehr schöne Erlebnisse. Das ist, glaube ich, das ist dieses Auf und Ab des Lebens, da seid ihr hautnah dran. Gibt es da Erlebnisse, wo du sagst, die sind dir besonders im Gedächtnis geblieben? Oder sagst, das war so beeindruckend oder hat mich so geprägt, wo ich gesagt habe, das war was ganz Besonderes?
Da gibt es sehr, sehr viele
sehr
Sachen.
Wahrscheinlich,
ja. Sehr, sehr viele Sachen. Wenn ich jetzt das Ehrenamt mit reinrechne, dann wären es ja über 40 Jahre Rettungsdienst. Rein vom Hauptamt her waren es jetzt 35 Jahre. Und da kann man nicht nur ein Buch, sondern Bücher drüber schreiben. Wenn ich jetzt mal sage, eigentlich die schönsten Einsätze, was wir so immer so, ja, im Kopf kommt, das ist eigentlich die Geburt. Das ist immer eigentlich was Schönes. Ich, Gott sei Dank war ich bis jetzt in der glücklichen Lage, dass keine schlimmen Sachen mit passiert sind. Bei der Geburt selber, das ist ein ganz normaler, natürlicher Vorgang gewesen, die Geburt, und wir haben weiter keine größeren Sachen dabei erledigen müssen. Ganz normal nach Lehrbuch vorgegangen. Das Kind kommt auf die Welt, es wird abgenabelt, es wird zur Mutter gelegt, die Mutter ist glücklich, der Vater ist glücklich und wir sind glücklich. Das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl.
Auch schon mal im Auto gewesen?
Ja, oder? Auto auch schon, ja.
Okay. Also das ist sicherlich, wenn Leben entsteht, aber tatsächlich, man hat halt leider auch immer das andere Bild, also diese Dramatik. Und du bist ja dann, hast dich ja weiterentwickelt, bist ja am Schluss als Wachleiter tätig gewesen der Rettungswache. Was heißt denn das? Für wie viele Leute warst du da zuständig und was waren da deine Aufgaben?
Ja, die ganze Sache ist natürlich gewachsen. Wenn ich sage, wo ich eingestellt worden bin, waren wir 9 Hauptamtliche in der Rettungswache Weiden. Das Ganze hat sich dann entwickelt, es ist immer mehr geworden, die Krankentransporte sind mehr geworden, die Rettungseinsätze sind mehr geworden, dementsprechend mehr Personal, es wird überall aufgestockt und. Ja, zum Schluss, momentan sieht die Wache Weiden so aus, dass 26 Hauptamtliche sind und 4 Auszubildende. Das ist schon eine Menge. Dementsprechend bist du da zuständig dafür, dass du mal einen Dienstplan dort natürlich erstellst. Der Dienstplan muss so erstellt werden, ganz klar nach Vorgaben, dass keiner benachteiligt und bevorzugt wird. Da schauen auch natürlich die Kollegen drauf, die sagen, du musst auf, du warst schon lange nicht mehr und so, und dementsprechend musst du es umsetzen. Du musst schauen, dass das Ganze auch läuft. Wenn dich in der Früh um 6 so einer anruft und sagt, ich bin krank, ich kann nicht, dann musst du tätig werden, und das war wirklich ganz ein zeitaufwendiger Job.
Wie ich ja weiß, warst ja oft dann auch du derjenige, der eingesprungen ist.
Ja, wenn man in der Früh um 5:30 anruft, die meisten schlafen noch, wenn sie sowieso mal frei haben, dann werden sie sagen, okay, schlafe ich noch, da gehe ich nicht dran. Ich erreiche keinen, die Schicht dürfen wir nicht ausfallen lassen, dann gehe halt ich rein. Ja, es ist halt so. Das war natürlich auch meine Aufgabe mit des Wachleiters. Ich muss die Sache übernehmen.
Und vielleicht trotzdem, es wirkt ja im Kopf schon so weit weg, aber wir haben ja so 20 und 21 vor allem, und es ist ja noch nicht vorbei, aber es ist nicht mehr so sichtbar gefühlt Corona erleben müssen. Und wir waren ja trotzdem in der Nordoberpfalz da eine der Regionen, die schwer betroffen waren. Wie habt ihr das erlebt als Rettungsdienstler?
Das war auch für uns eine sehr, sehr schlimme Zeit. Wir wussten ja auch nicht, was ist denn Corona? Was macht Corona? Was macht Corona mit uns? Wir haben ja dann direkten Kontakt zu den Patienten. Wir wussten es nicht. Wir haben sich aufs Schlimmste eingestellt. Es gab natürlich, nachdem dass die Katastrophe ausgerufen wurde, ist natürlich auch da eine Zusammenkunft beschlossen worden. Ich war in der Riege mit dabei. Ich war mitverantwortlich für die Organisation. Ich habe ja auch beim BRK die ganzen Jahre jetzt im Zentraleinkauf mitgemacht, mit den ganzen Sachen, Verbrauchsmaterialien und Medikamente, was wir gebraucht haben. Und somit habe ich natürlich schon einige Sachen im Hinterkopf gehabt, dass ich gesagt habe, an denen könnte ich eigentlich ran, wegen den Masken. Es hat ja nirgends Masken gegeben. Aber ich hatte Pech, nirgends waren Masken aufzutreiben. Und das ist natürlich das Schlimme dran gewesen. Wir haben ja dann die Corona-Erkrankten fahren müssen, ohne eigentlich den effektiven FFP2-Mundschutz zu tragen. Sicher, unsere ehrenamtlichen Damen, die haben uns einmal so Stoffmasken genäht. Wir waren dankbar dafür. Aber die Stoffmasken, die haben ja fast keine fütternde Wirkung. Wir haben es relativ gut überstanden mit Corona. Wir haben auch natürlich Ausfälle bekommen mit den Kollegen, die wir dann selbst Corona erkrankt waren. Es ist meistens, ein paar haben wir Langzeit-Covid dann auch bekommen, aber trotzdem ist ein gut, insgesamt gut davon gekommen. Ich habe mich bemüht, in ganz Deutschland Masken aufzutreiben. Keine Maske war lieferbar. Ich war sogar so weit dran, dass ich mir denke, ich nehme jetzt mal den kürzesten Weg, bin über das Klinikum Weiden gegangen. Das Klinikum Weiden ist mir sehr positiv gegenübergestanden. Also du bekommst welche, wir haben selber keine. Irgendwann bekam ich dann einmal einen Anruf vom Klinikum Weiden. Es sind Masken in Aussicht, ich kann dir 1.000 geben. Ich sage, nehme ich gerne. Wir haben es versucht, ranzuschaffen, wo es gerade geht, aber da war ein sehr großer Engpass drin. Aber was ich bei dieser Sache, und das liegt mir schon am Herzen, das möchte ich unbedingt erwähnen, was sehr, sehr positiv aufgefallen ist. Es sind ja dann immer mehr Krankentransporte aufgelaufen in der Rettungsleitstelle, die hat keine Autos mehr gehabt, wo wir rausfahren können und die Leute holen. Und dann hat unser Bereitschaftsleiter, das ist also der Chef von der Ehrenamtlichkeit her, hat dann einen Aufruf gestartet, wer möchte denn bei uns ehrenamtlich die Krankentransporte, die Covid-Krankentransporte durchführen. Am Anfang habe ich gesagt, da kommt keiner. Ich bin eines Besseren belehrt worden. Wir haben sehr, sehr viele junge Leute, ob männlich oder weiblich, alles war da, sehr viele gehabt, wo dann die Autos besetzt haben und rausgefahren sind und die Krankentransporte erledigt haben. Das hat mich sehr gewundert und ich habe den Dank schon des Öfteren der Ehrenamtlichkeit wieder gespiegelt, dass es auch mein wirklicher Dank ist und es ist ja nicht einfach so, dass man sagt, jawohl, naja, die sind da gekommen. Nein, das war eine schlimme Zeit, wo wir nicht wussten, wie es weitergeht und das war natürlich da für uns schon eine tolle Sache.
War also total beeindruckend, vor allem im Nachgang ist ja das immer alles klar und einfach, aber in dem Moment, wenn man sich da nochmal zurückerinnert, im März 2020, wo wirklich keiner wusste, was das bedeutet, was das für Folgen hat, auch für einen persönlich trotzdem zu helfen, trotzdem auch ehrenamtlich zu helfen, das wird, glaube ich, danach immer schnell vergessen, was die Menschen da an Risiko aber auf sich genommen haben, um anderen zu helfen. Und das ist auf jeden Fall nochmal, wie du sagst, sehr erwähnenswert. Und du sagst, der Ehrenamt spielt im Rettungswesen immer eine große Rolle. Und du bist ja neben dem, dass du halt hauptamtlich gefahren bist, ja immer auch ehrenamtlich unterwegs gewesen. Sanitätswachen gemacht bei Festen und Co. Da warst du quasi in der ganzen Region, oder?
Ja, ich war so für Weiden zuständig wie in Neustadt. Die machen ihre Sachen selber, aber schon alleine Weiden. Das ist schon fast ein Fulltime-Job. Alleine, wenn man es anschaut, die großen Feste in Weiden, das Bürgerfest, ja. Zwei-Schicht-System, hat man knapp 100 Leute im Einsatz. Ob das rein die Einsatzleitung ist, ob das die Ärzte, die vor Ort sind. Ja, wir sind ja dann meistens in der Realschule unten, haben einen sogenannten Behandlungsplatz aufgebaut. Wir können kleine Wunden versorgen, dass das Klinikum entlastet wird in dieser Zeit. Sonst ist ja alles überrannt. Und wir haben also, wie gesagt, Ärzte vor Ort, die das Ganze dann ableisten können. Wir haben auch dann, ja, vielleicht sollte man jetzt das nicht so direkt so sagen, weil sonst sagen wir, dann gehen wir runter zum BRK und schlafen unseren Rausch aus. Nein, wir haben Außennüchterungsstellen geschaffen bei uns mit, bei der Ärzteschaft, die wir das dann mit beobachten und betreuen und somit auch Sanitäter mit dort sind. Wenn zum Beispiel Jugendliche kommen, die ja doch ein bisschen tief ins Glas geschaut haben, das haben wir, die lassen wir jetzt nicht mehr raus. Die sind nicht mehr in der Lage, dass sie alleine nach Hause gehen und das wollen wir auch nicht. Laufen sie auf die Straße, passiert vielleicht ein Unfall, dann bleiben wir bei uns und dürfen schlafen, bis sie so weit sind, dass sie wieder einigermaßen wohlauf sind oder sie werden zum Schluss den Eltern übergeben mit Hilfe der Polizei.
Ja, du hast ja gesagt, 40 Jahre verfolgst du es ja schon. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Hat sich das verändert, so bei so Festen, eure Dienste? Was ist da, ist das immer noch gleich wie vor 30 Jahren oder sagst du, es ist anders geworden?
Es ist anders geworden, man soll es nicht glauben. Es ist ruhiger geworden. Es ist ruhiger geworden. Ich habe jetzt gerade vorhin schon gesprochen von knapp 100 Leuten in zwei Schichten, zum Beispiel auf dem Bürgerfest. Wenn wir das in den letzten Jahren gewusst hätten, was da abläuft, dann hätten wir das auf 50% der ganzen Mannschaft mindestens reduzieren können. Auch die Ärzteschaft hätten wir nicht so viel gebraucht. Das sind immer 3 Ärzte vor Ort, 2 bis 3. Und dementsprechend hätten wir da runterfahren können auf die Hälfte und es hätte locker noch ausgereicht. Aber die andere Sache ist ja das, man muss ja auch das betrachten, passiert in so einer Menschenmenge mal irgendwas Größeres, dass Panik ausbricht oder sonst dergleichen, dann hätten wir natürlich in dieser Situation die Leute vor Ort. Aber insgesamt gesehen, für uns, vielleicht gibt es wo andere Ortschaften, wo es schlimmer ist, aber uns, bei uns in Weiden, läuft es eigentlich sehr ruhig ab.
Also ein sehr seriöses Völklein, die Weidner, kommen auf jeden Fall bei Festen, die wissen, wie es feiern geht, aber auch, wie man vernünftig feiert. Und was du aber auch machst, Eishockeyspiele, bist du immer dabei. Viele hast du nicht versäumt in den letzten Jahren, oder?
Nein, das ist richtig so. Leidenschaftlich gehe ich da dazu, mache meinen Dienst. Das ist für mich ein sehr schöner Sport. Ich sage einfach mal so, ich bin schon zu alt dafür. Ich sage nicht, dass vielleicht die Pfunde ein bisschen zu viel sind. Nein, ich bin schon zu alt für die ganze Sache. Das überlasse ich gerne meinem Sohn. Der spielt auch in einer Hobbymannschaft. Der ist mit mir mal als Sanitäter mit hingegangen. Ich habe gesagt, komm, geh aber mit, schau dir das Ganze mal an. Am Anfang war er ein wenig skeptisch zugeschaut, aber dann ist er langsam in die Fußstapfen da reinkommen und der spielt heute noch, wie gesagt, in einer Hobbymannschaft.
Okay, also da gibt es auch wieder die Verbindung. Und wir haben ja schon gesprochen über Ehrenamt und oft der Zugang zum Rettungsdienst über Ehrenamt. Glaubst du, dass so ein soziales Jahr, das wir ja durch die Wehrpflicht auch ein Stück weit nur noch freiwillig haben, wenn man das wieder mehr verpflichten würde, dass das auch wieder helfen würde, mehr Menschen für den Rettungsdienst zu begeistern?
Ja, da kann ich ein Beispiel vortragen. Ich komme mal weg vom Rettungsdienst. Ich nehme mal meinen Sohn dafür, weil das das beste Beispiel dafür ist. Mittlere Reifeabschluss, wie heute die jungen Leute sind, sie wissen nicht, was sie lernen sollen. Dann habe ich ein bisschen Gas gegeben und gesagt, pass auf, so ist es nicht. Du musst jetzt mal langsam wissen, was willst du denn machen, wenn du jetzt fertig bist. Sagt der Mensch, ich weiß es nicht. Und ich sagte, wie schaut es denn aus? In der Krankenpflege. Eventuell, ja. Und denkt, okay, da gibt es ein soziales Jahr. Schauen wir mal, ich melde ihn an. Somit ist er auch drankommen und hat in Klinikum Weiden das soziale Jahr gemacht, wo er von der ganzen Materie, ich im Rettungsdienst, er im Klinikum, sehr begeistert. Und dementsprechend hat er dann das Jahr danach mit der Ausbildung zum Kranken- und Gesundheitspfleger, heißt er jetzt, angefangen, hat inzwischen auch schon seine Weiterbildung genossen zur Intensiv- und OP-Pfleger.
Ja, der wäre wahrscheinlich ohne diese Möglichkeit vielleicht wo ganz anders gelandet.
Richtig, ja, ganz genau. Und wenn ich jetzt da auch natürlich aufs BRK schaue, ob es früher Zivildienstleistende waren oder jetzt Bundesfreiwilligdienste, wir bräuchten schon dringend auch diese Leute. Die werden ja für uns dann geschult, nicht für uns alleine, sondern es geht dann über das Bundesamt, zum Rettungsdiensthelfer. Und ab Rettungsdiensthelfer darf man dann einen Krankenwagen fahren. Hm. Sagt also das Rettungsdienstgesetz aus. Als Fahrer reicht da der Rettungsdiensthelfer. Nebendran muss der Rettungssanitäter sitzen, auf dem Rettungswagen der Notfallsanitäter. Und dementsprechend natürlich unterstützen die uns schon sehr enorm. Wenn es wieder eingeführt würde, wird natürlich das, und nicht nur im Rettungsdienst, auch andere Organisationen oder wie auch immer, wird das natürlich, denke ich, viel helfen.
Ja, spannend. Also der Rettungsdienst, auch die Vielfalt, was es da zu tun gibt und was natürlich auch gesehen wird, was du gesehen hast. Aber du bist ja nicht nur Rotkreuz, du bist nicht nur Rettungssanitäter, sondern du bist schon immer Weidner. Ja. Und zwar in Mosloh daheim. Wir haben es gerade diskutiert, scharf an der Grenze. Was ist die Grenze von Moosloh, dass die Zuhörerinnen auch das nochmal und Zuhörer das auch nochmal hören?
Tulpenstraße, wenn man sich die vorstellt, von der Moosloh aus Richtung Josef-H-Straße rauf. Eben wo die Tulpenstraße endet, wo die Josef-H-Straße anfängt, da ist die Grenze Moosloh zum Rebühl. Der Rebühlbach ist also der Grenzbach. Ja?
Der Grenzbach, der wenig Wasser führt oder gar keins.
Gar keines mehr, nichts mehr geht.
Lange eigene Geschichte über den Rebühlbach, könnte man einen eigenen Podcast drehen. Aber Moosloh, wie würdest du die Moosloh beschreiben, in der du dein ganzes Leben schon gelebt hast?
Und ja, lebst? Wie gesagt, in der Moosloh ja auch geboren und aufgewachsen in der Moosloh. Jetzt wohne ich in Merkelsteig. Merkelsteig drunten ist für mich ein sehr schönes Gebiet, rundum Natur. Ich setze mich auf Fahrrad drauf, bin sofort weg von der Straße, kann hinten rumfahren, kann in den Wald fahren, überall hingehen. Für mich ist das ein sehr schöner Ortsteil.
Und es gibt natürlich auch kurze Phasen im Jahr, wo ihr Weiden mal verlasst. Und das macht ihr aber nicht mit einem kleinen Auto, sondern das macht ihr mit einem Campingwagen, oder? Oder einem Camper.
Wohnwagen. Richtig, ja, ich bin auch begeisterter Camper. Meine Frau wollte am Anfang nicht so, ich habe es zum Teil verstanden. Sie muss ja kochen oder vielleicht kochen, ja. Mittlerweile, mit List und Tücke, habe ich das so weit gebracht, dass sie auch das Kochen gefällt im Wohnwagen drin.
Ich dachte, du kochst dann.
Ja, nein. Ich koche nur, wenn ich nichts bekomme.
Ja.
Sehr gut. Naja, also. Ja, ich bin uns dann am Wohnwagen zugelegt. Auch unser Sohn, damals noch kleiner, war natürlich sehr begeistert dann zu campen. Wir waren auf den Campingplätzen verschiedener Länder in Jugoslawien damals, ja, jetzt dann Kroatien, Italien, Österreich, wie es also ist, rundum schöne Campingplätze, uns gefällt sehr gut. Ja, manche sagen nein. Mir gefällt das nicht, das kann mich nicht identifizieren dazu. Ja, jeder seine. Ich sage immer so, ist ungefähr so wie die Schwangerschaft. Entweder ist man schwanger oder nicht. So mittendrin gibt es nicht. Ja, entweder man mag es campen oder mag es nicht. Ich mag es.
Ja, Bernhard, auch da könnte man in unserem Podcast schon eine eigene Reihe machen, weil wir haben schon viele Camper hier gehabt, von dem, was im ersten Blick nicht angesehen hat. Und es scheint hier doch eine starke Community zu geben von Campern in Weiden. Ist immer wieder erstaunlich und ich glaube auch trotzdem für viele, wenn man dort ankommt und wenn man gern campt, ist es auf jeden Fall gegenüber dem Alltagsstress, den man so hat, auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, einmal wirklich runterzukommen. Ja. Und in dem Sinn sind wir natürlich schon wieder am Ende, Bernhard, die Zeit rennt und wir könnten sicherlich noch vieles sprechen. Ganz herzliches Dankeschön, aber bevor wir zum Schluss kommen, nochmal kurz eine Schnellantwortrunde. Wo ich dir einfach zwei Begriffe sage und du musst mir sagen, was dir näher ist. Arbeit oder Ruhestand?
Ruhestand.
Hotel oder Camper oder Wohnwagen, das ist wahrscheinlich einfach.
Nicht unbedingt, aber ja, ich tendiere mehr zu Camper.
Rettungsdienst oder Sanitätswache?
Rettungsdienst.
Und Moosloh oder Weidner Altstadt?
Boah. Leben, Moosloh, Gneipen, Altstadt.
Also in diesem Sinne, auch mal gern auf ein Getränk in der Weidner Altstadt. Lieber Bernhard, ein ganz herzliches Dankeschön für deine Einblicke auf dich, auf deine Arbeit fürs Rote Kreuz, auch für die Werbung, auch das an die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal. Ich glaube, jeder, der dort Interesse hat, ist herzlich willkommen als Ehrenamtlicher, als Hauptamtlicher, als Helfer. Und ich glaube, das wurde heute schon nochmal wirklich mit Herzblut und Leidenschaft rübergebracht. Und auch danke für deinen Blick auf Weiden. Der Dank geht natürlich auch wieder an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Reinhören. Ein herzliches Dankeschön. Hinterlasst gern euer Feedback mit Sternen oder Ähnlichem auf Spotify und Co. Wenn ihr darüber hinaus Feedback habt oder selber gerne mal als Gast mit dabei sein wollt, meldet euch gerne bei info@weiden-podcast.de. In diesem Sinn freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt.
Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.